Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio Dieres. Die Wirtschaftskrise in der Schweiz, sie hat jetzt auch die kleinen und mittleren Unternehmen erfasst. Und die Wirtschaftskrise in den USA, mit der Rekordsumme von $1 Billion, versucht die Notenbank ein weiteres Mal Gegensteuer zu geben. Bankgeheimnis, Wildwest-Rhetorik und Nazi-Vergleich. Der immer schärfere Ton zwischen der Schweiz und Deutschland, er ist auch Stoff für das Tagesgespräch mit dem Historiker Georg Kreis. Dann kein Recht auf freies Atmen. In der Schweiz kann man den Staat nicht wegen schlechter Luft verklagen. Engere Zusammenarbeit zwischen Radio und Fernsehen. Die SRG Idi-Suisse hat ihre Pläne zum Stichwort Konvergenz bekannt gegeben. Rendezvous. Am Mikrofon ist Claudine Vinzenz. Zuerst der Überblick über die wichtigsten Meldungen. Silvan Fischer.
Auch die kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz, die KMU, spüren den wirtschaftlichen Abschwung. Im letzten Quartal 2008 stagnierten die Geschäfte weitgehend. Die Umsätze bei den Exporten gingen zurück. Das zeigt eine Umfrage der UBS bei über 600 KMU. Für die nächsten Monate rechnen die Unternehmen mit deutlich tieferen Umsätzen, da die Aufträge aus dem In- und Ausland zurückgingen. Besonders in der verarbeitenden Industrie wird auch mit einem weiteren Stellenabbau gerechnet. Im Schweizer Außenhandel sind die Exporte und auch die Importe im Februar weiter zurückgegangen. Es wurden rund 16% weniger Waren ins Ausland geliefert als noch im Januar, teilt die eidgenössische Zollverwaltung mit. Am härtesten traf es die Metallindustrie, deren Exporte um rund ein Drittel einbrachen. Stark betroffen sind auch die Textil-, die Kunststoff- und die Uhrenindustrie. Die Importe gingen um knapp 7% zurück. Bei Kuoni ist das Geschäft im letzten Jahr gut gelaufen. Der grösste Schweizer Reisekonzern hat den Umsatz um gut 3% gesteigert, auf fast 5 Milliarden Franken. Der Gewinn wuchs gar um 12% auf rund 150 Millionen Franken. Kuoni erwartet, dass dieses Jahr schwieriger wird. Die Konsumenten zögerten bei längerfristigen Buchungen. Trotz der soliden Zahlen verlor die Kuoni-Aktie am Morgen zeitweise über 5%. Einzelne Bürger können beim Staat nicht das Recht auf saubere Luft einfordern. Dieser Meinung ist das Bundesgericht. Es ist auf die Beschwerde von 6 Privatpersonen gar nicht eingetreten. Die Beschwerde sei nicht ausreichend begründet gewesen. Die 6 Personen wollten, dass der Bund Maßnahmen ergreift, um die Qualität der Luft zu verbessern. Sie überlegen sich nun, unterstützt von der Umweltorganisation Greenpeace, den Entscheid an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte weiterzuziehen. Wenn in der Schweiz jemand kurz vor dem Rentenalter entlassen wird, soll er nicht zur vorzeitigen Pensionierung gezwungen werden können. So will es der Nationalrat, stimmte einer SP-Initiative mit nur einer Gegenstimme klar zu. Der Vorstoss will das Gesetz entsprechend anpassen. Betroffene sollen Freizügigkeitsleistungen erhalten. Heute bekommen sie anstelle dieser Leistungen eine gekürzte Rente, selbst wenn sie wieder eine Anstellung finden. Innerhalb der SRG soll enger zusammengearbeitet werden. Pro Sprachregion sollen Radio und Fernsehen gemeinsam eine Unternehmenseinheit bilden. Das hat der Verwaltungsrat der Radio- und Fernsehgesellschaft beschlossen. Die Hauptstandorte in den 4 Sprachregionen sollen bestehen bleiben. Weiter meldet die SRG für das letzte Jahr einen Verlust von fast 80 Millionen Franken. Abstriche beim Programmangebot und bei den Eigenproduktionen seien unumgänglich. Eine Gebührenerhöhung stehe aber nicht zur Diskussion. Die israelische Armee hat 10 hochrangige Mitglieder der Hamas festgenommen. Unter den Verhafteten sind laut der Hamas mehrere Parlamentarier und der führende Repräsentant der Hamas im Westjordanland. Israel reagierte mit der Razzia offenbar auf das Scheitern der Freilassung von Gilad Shalit, der im Juni 2006 im Gazastreifen entführt worden war. Ein Gefangenenaustausch zwischen Israel und der Hamas war am Dienstag nach 30 monatelangen Verhandlungen fehlgeschlagen. In Frankreich hat der landesweite Streik viele öffentliche Einrichtungen lahmgelegt. Rund die Hälfte der Züge blieb im Depot. Viele Schulen und Behörden sind geschlossen. Zahlreiche Spitäler bieten nur eine Notversorgung an. Für den Nachmittag haben die Gewerkschaften zu Grossdemonstrationen aufgerufen. Die Proteste richten sich gegen den geplanten Stellenabbau im öffentlichen Dienst und die Krisenpolitik der Regierung Sarkozy. Der Inzesttäter Josef Fritzl soll lebenslang ins Gefängnis. Das fordert die Anklage. Die Staatsanwaltschaft ist der Ansicht, der Angeklagte habe sich des Mordes durch Unterlassung schuldig gemacht. Er habe seinen Sohn und Enkel bewusst sterben lassen, hieß es vor dem Schwurgericht im österreichischen St. Pölten. Die Verteidigung wies den Mordvorwurf zurück und bat um Verständnis für Fritzl, der vermutlich sowieso für 20 Jahre ins Gefängnis müsse. Das Urteil wird heute Nachmittag erwartet.
12.35 Uhr, so geht es weiter hier im Rendezvous. Der Ton zwischen der Schweiz und Deutschland wird immer gehässiger. Wir fragen nach beim Korrespondenten in Berlin und im Tagesgespräch um 1 beim Historiker, der Basler Professor Georg Kreis, über das Problem der Schweizer mit Kritik aus dem Ausland, gerade wenn sie aus Deutschland kommt. 1.000 Milliarden Dollar gegen die Krise. Bringt diese Geldspritze der US-Notenbank endlich die Wende? Kein Recht auf saubere Luft. Was bedeutet dieser Entscheid des Bundesgerichts? Dann, sozusagen in eigener Sache, die SRG Edi Suisse, die Muttergesellschaft, auch von Schweizer Radio Dieres, will Radio und Fernsehen näher zusammenbringen. Wir fragen nach bei Generaldirektor Armin Walpen. Und viel Kunst in Linz, aber nicht aus Linz. Misstöne in der europäischen Kulturhauptstadt. Das alles hier im Rendezvous gleich nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 4.856 Punkten plus 1,5%. Der Euro wird zu 1.53,80 gehandelt, der Dollar zu 1.14,04. Das Wetter. Im Norden ist es noch sonnig, später ziehen besonders im Osten Wolken auf. Am Abend und in der Nacht schneit es in den Bergen etwas. Im Westen, im Wallis und im Süden bleibt es meist sonnig. Die Temperaturen im Norden mit Bise etwa 11, im Süden mit Nordföhn 20 Grad. Morgen Freitag geht im Norden starke Bise. Die Wolken lockern sich besonders im Flachland auf. Die Temperaturen erreichen rund 7 Grad. Im Süden bleibt es sonnig bei 13 Grad. Das Wochenende wird recht sonnig und noch etwas wärmer. Verkehrsinfo Dieres von 12.37 Uhr. Eine Meldung zum Schienenverkehr. Die Strecke Zug Luzern ist zurzeit zwischen Giesikon-Roth und Ebikon unterbrochen. Es muss mit Verspätungen, Zugsausfällen und Zugsumleitungen gerechnet werden. Die Störung dauert voraussichtlich bis gegen 14 Uhr.
Der Ton gestern im Nationalrat bei der Sonderdebatte ums Bankgeheimnis war scharf, viel Kritik wurde ausgeteilt und Schuld zugewiesen. Als größter Bösewicht dabei wurde der deutsche Finanzminister Steinbrück hingestellt, wegen seiner unzimperlichen Angriffe auf die Schweiz als angebliche Steueroase. Besonders weit dabei ging der St. Galler CVP-Nationalrat Thomas Müller. Er verglich das Auftreten Steinbrücks mit jenem der Nazis. Ich fragte unseren Korrespondenten in Berlin, Fritz Dinkelmann, wie eine solche Äußerung eines Schweizer Politikers in Deutschland, in den deutschen Medien, angekommen ist.
Es wird breit darüber berichtet, aber eben nicht nur empört, beziehungsweise es ist auffällig, dass man in fast allen Artikeln durchaus ein gewisses Verständnis spürt, dass man also sich überlegt, was erzürnt denn diese Schweiz so? Das belegt etwa die Schlagzeile in der Frankfurter Allgemeinen. Da wird gesagt, Berner Parlament böse auf Berlin. Es wird eben auch darauf verwiesen, dass es nicht nur die CVP bzw. dessen Parlamentarier Thomas Müller ist, der da zornig ist, sondern dass alle Parteien Peer Steinbrück kritisieren. Auch die Bild-Zeitung hat vergleichsweise leise reagiert heute mit der Frage, bekommt den Schweizern ihre Bergluft plötzlich nicht mehr? Und sie hat dann auch andere Tageszeitungen in der Schweiz zitiert, den Tagesanzeiger etwa, der Steinbrück als Grobian aus Berlin bezeichnet hatte. Also die deutschen Medien haben wohl nicht zuletzt deshalb so zurückhaltend Bericht erstattet, weil sie natürlich wissen, dass Peer Steinbrück generell ein lockeres Mundwerk hat.
Peer Steinbrück wettert ja seit Wochen und Monaten eben ziemlich unzimperlich gegen Steueroasen im Allgemeinen und gegen die Schweiz im Besonderen. Warum macht er das? Macht er das auch irgendwie im Auftrag von Bundeskanzlerin Angela Merkel?
Das kann ich mir kaum vorstellen. Also das Verhältnis der beiden Länder ist nun schon seit längerer Zeit sehr angespannt. Es ist noch nicht so lange her, ein paar Monate, da hat Peer Steinbrück von Zuckerbrot und Peitsche gesprochen. Das war damals etwas, was in der Schweiz ja auch für großes Aufsehen sorgte. Nein, Angela Merkel hat eigentlich kein Interesse daran, dass sich dieses Verhältnis weiter verschlechtert. Und in Deutschland hat der Wahlkampf begonnen. Peer Steinbrück ist Sozialdemokrat und er kämpft Seit an Seit mit SPD-Chef Franz Müntefering und Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier gegen die Union und namentlich gegen Angela Merkel. Sie werfen ihr vor, dass sie in der Wirtschaftskrise viel zu zögerlich vorgehe und eben auch in der Frage der Steueroasen.
Wenn man Peer Steinbrück zuhört, könnte man den Eindruck bekommen, dass es kein anderes Land gibt, das so große Probleme hat mit Steuerflüchtlingen wie eben Deutschland. Ist das wirklich so?
Deutschland hat ein sehr, sehr kompliziertes Steuerrecht. Das ist das eine, hohe Steuersätze. Man war sich schon vor der letzten Bundestagswahl darin einig, dass es dringend eine umfassende Steuerreform braucht. Die Große Koalition hat nicht mal drüber geredet. Und es ist natürlich bequem, wenn man jetzt versucht, etwa in der Schweiz Gelder einzutreiben. Aber das eigentliche Steuerproblem, das hat Deutschland nicht mit der Schweiz, sondern mit sich selbst.
Sagt Fritz Dinkelmann, unser Korrespondent in Berlin. Das Verhältnis Schweiz-Deutschland heute und gestern ist auch Thema im Tagesgespräch mit Geschichtsprofessor Georg Kreis. Eine Billion, das sind 1.000 Milliarden. Mit dieser astronomisch hohen Dollarsumme versucht die amerikanische Notenbank einmal mehr etwas gegen die Finanzkrise zu tun. Sie will so dafür sorgen, dass wieder Kredite für die Wirtschaft fließen und dass der Häusermarkt in den USA wieder etwas in Schwung kommt. Bei mir im Studio ist jetzt Markus Mucklin, unser Wirtschaftsredaktor. Zuerst die Frage, das viele Geld, diese Billion, woher kommt das eigentlich?
Nun, dieses Mal ist es nicht der Staat, der über Budgetdefizite das finanziert und Rettungspakete oder Ankurbelungsprogramme finanziert, sondern es ist die Notenbank, die Geld verfügbar macht. Die Notenbank hat ja diese Möglichkeit, eben Geld zu schaffen, neu zu drucken gewissermaßen. Und mit solchem Geld kauft sie nun eben Wertpapiere auf und hofft so, über mehr Geld in die Wirtschaft zu pumpen, dann auch die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Und es ist eine beträchtliche Summe. Ja, eben, Sie haben es gesagt, 1.000 Milliarden Dollar. Das heißt, die Notenbank rührt mit der ganz großen Kelle an und hofft dann eben den Absturz der Wirtschaft zu bremsen. Und da muss man schon sehen, die Wirtschaftslage ist noch düsterer jetzt, als man vor einigen Wochen gemeint hat. Das heißt, die Arbeitslosigkeit ist rasant gestiegen und deshalb will man jetzt eben noch kräftigere Gegensteuer geben.
Aber was spricht denn dafür, dass diese Finanzspritze jetzt die Wende bringt? Die früheren Geldspritzen in den USA und auch anderswo haben ja zumindest nicht nachhaltig gewirkt.
Eine Garantie gibt es auch diesmal nicht. Das ist natürlich auch das Vertrackte an dieser Krise. Man weiß nicht ganz genau, wie viel es effektiv braucht, sondern man hinkt dann auch den Realitäten gewissermaßen immer hinterher. Aber eines ist gewiss, die Lage ist noch düsterer als jetzt bisher geahnt wurde. Wir werden heute die neuesten Prognosen des Währungsfonds erhalten. Die sind zwar jetzt eben noch nicht publik, die neuesten Zahlen, aber eines ist gewiss, es wird noch schlechter aussehen, die Prognose für dieses Jahr als bisher gemeint.
Ein Nebeneffekt dieser Geldspritze dürfte auch sein, dass der Dollarkurs sinkt.
Ja, tatsächlich. Und das war auch bereits der Fall, dass der Dollar hat an Wert eingebüßt gegenüber dem Euro, aber auch gegenüber dem Franken. Und es geht jetzt aber auch die Angst um, dass das vielleicht eine bewusste Politik sein könnte. Denn so viel mehr Geld in die Wirtschaft zu pumpen, hat natürlich mittelfristig ein Gefahrenpotenzial. Es könnte inflationstreibend wirken. Und inflationstreibend hieße eben auch, dass der reale Wert des Dollar abnehmen würde. Und das könnte eine Politik sein der USA, eben ihre Schulden, die sie ja jetzt aufbürden oder aufeinander häufen, dass wenn die Inflation kommt, dann auch die Schuldenlast geringer wäre. Sie müssten weniger in realen Werten, in Dollarwert eben weniger zurückzahlen.
Aber wenn der Dollar jetzt sinkt und die USA deswegen weniger Produkte im Ausland kaufen, müssen dann nicht auch die anderen Staaten ihre Währungen senken, damit sie konkurrenzfähig bleiben?
Das ist ja eine akute Gefahr natürlich, dass jetzt die Probleme mehr und mehr auf die Devisenkurse übergehen, auf die Devisenmärkte. Wir haben ja auch bereits die Schweizerische Nationalbank gehabt, die ja interveniert hat, um den Franken nach unten zu treiben gegenüber den anderen Währungen. Das ist ja auch gelungen. Und es ist natürlich schon eine Gefahr, wenn jetzt das alle Länder tun würden, verdeckt oder offen, dann würden die Schwierigkeiten der globalen Wirtschaft nochmals verschärft werden. Es gibt noch keine eindeutigen Anzeichen, dass das bewusst gemacht wird, außer jetzt eben am Beispiel der Schweiz. Aber wenn es um sich greifen würde, dann könnte es nur eine Wirkung haben. Es würde es noch schwieriger machen, aus der Krise herauszukommen.
Die Einschätzung von Wirtschaftsredaktor Markus Mucklin. Gibt es in der Schweiz ein Recht auf saubere Luft, das man einklagen kann? Diese Frage wollten 6 Leute vor Gericht geklärt haben. Unterstützt von Greenpeace klagten sie für bessere Luft und sind jetzt auch vor Bundesgericht abgeblitzt. Alexander Sauter.
Nein, diese Luft wollen wir nicht einatmen, sagten die 6 Kläger. Sie sei zu schlecht, belastet durch Ozon, Feinstaub und Stickoxiden. Der Bund habe Maßnahmen zu ergreifen, um die Luftqualität zu verbessern, denn es würden massive gesundheitliche Schäden drohen. Das Anliegen stieß aber nicht auf offene Ohren. Nein, sagte zuerst der Bund, nein, sagte das Bundesverwaltungsgericht und wieder nein, sagten nun auch die höchsten Schweizer Richter. Das Bundesgericht ist auf die Klage aus formellen Gründen nicht einmal eingetreten. Cyril Studer von Greenpeace Schweiz.
Wir sind nicht überrascht, aber selbstverständlich sind wir enttäuscht. Weil an den Fakten hat sich überhaupt nichts geändert. Der CO2-Ausstoß, der für die Klimaerwärmung ist, nimmt in Teilbereichen, beispielsweise im Verkehr, immer noch zu. Und in beiden Bereichen gibt es gesetzliche Grundlagen, die eben genau diese Missstände eindämmen sollten.
Auch wenn die Kläger abgeblitzt sind, Verständnis für ihr Anliegen zeigt Alain Griffel, Professor für Umweltrecht an der Universität Zürich. Denn die Grenzwerte der Luftreinhalteverordnung würden regelmäßig überschritten, so Griffel.
Das ist ein rechtsstaatlicher Missstand, den es anzuprangern gilt. Ob dann allerdings der Weg der Individualbeschwerde der richtige ist, ist eine andere Frage. Aber an sich wäre der Gesetzgeber angesprochen und wenn er es über solche Klagen zur Kenntnis nimmt, dass er hier Maßnahmen ergreifen müsste, dann scheint mir das Anliegen gerechtfertigt zu sein.
Die Kläger prüfen deshalb nun, ob sie ihr Recht für saubere Luft vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einfordern wollen. Kein von vornherein aussichtsloses Unterfangen, meint Rechtsprofessor Alain Griffel.
Ich denke, die Chancen in Straßburg sind eher klein, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine Verletzung von Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention annehmen wird. Sie sind aber durchaus vorhanden und der politische Prozess, der durch ein solches Vorgehen ausgelöst wird, ist sicher auch eine Teilabsicht einer solchen Beschwerde.
Die Politik also durch Klagen unter Druck setzen, damit die Luftqualität verbessert wird. Ob sich Greenpeace nun definitiv an den Gerichtshof für Menschenrechte wendet, wird in den nächsten Wochen entschieden.
Ein höheres Defizit als befürchtet, schlechte finanzielle Aussichten und ein Umfeld, das sich verändert. Was für viele Unternehmen gilt, das trifft auch unser eigenes, die SRG Idee Suisse. Die Folge davon: Es muss gespart werden. Und noch anderes wird sich in nächster Zeit bei der SRG verändern. Radio und Fernsehen wollen enger und unter einem gemeinsamen Leitung zusammenarbeiten. Klaus Bonanomi.
Mit fast 80 Millionen Franken rutschte die SRG Idee Suisse letztes Jahr ins Minus. Trotz oder vielleicht gerade wegen sportlicher Großereignisse wie der Fußball-Europameisterschaft und der Olympischen Spiele in Peking. Die teuren Produktions- und Übertragungskosten konnten nicht vollständig refinanziert werden. Die Werbeeinnahmen gingen um 14 Millionen Franken zurück und sie dürften auch in nächster Zeit auf tiefem Niveau bleiben. Auch eine Erhöhung der Radio- und Fernsehgebühren, die 3/4 der Einnahmen der SRG bedeuten, steht für die SRG-Verantwortlichen in diesem wirtschaftlichen Umfeld nicht zur Diskussion. Das heißt, es muss gespart werden. Einerseits bei den Sendungen. Was genau gestrichen werden soll, das wird erst später entschieden. Andererseits auch Sparen hinter den Kulissen. Weitere Einsparungen um 10% durch verstärkte Kooperation in Technik und Administration. Und drittens mehr Effizienz in der Programmherstellung. Im Rahmen der sogenannten Konvergenz sollen Radio, Fernsehen und Internet organisatorisch und redaktionell enger zusammenarbeiten. Pro Sprachregion, also auch in der Deutschschweiz, soll künftig eine Direktorin oder ein Direktor die Gesamtleitung für Radio, Fernsehen und Internet übernehmen. Radio und Fernsehen behalten aber je einen eigenen Chefredaktor. Personelle Entscheidungen sollen erst später gefällt werden. Und die drei Deutschschweizer Radio-Hauptstandorte in Basel, Bern und Zürich bleiben mittelfristig erhalten. Die Informationssendungen verbleiben in Bern.
Radio, Fernsehen und Internet sollen also enger zusammenarbeiten. Konvergenz heißt hier das Zauberwort. Was ist genau das Ziel dieses Konvergenzprojekts? Das wollte Klaus Bonanomi von SRG-Generaldirektor Armin Walten wissen.
Das Ziel dieses Projektes, das wir jetzt beginnen und das sehr viele Jahre dauern wird, ist eigentlich, dass wir nach wie vor die Bedürfnisse unseres Publikums, des Gebührenzahlenden, auch in einer völlig veränderten Umwelt erfüllen können, dass wir noch weiterhin in der Lage sind, unserem Leistungsauftrag Genüge zu tun, und letztlich wird dieses Projekt auch die Arbeitsplätze garantieren. Selbstverständlich werden in diesem Projekt auch Ressourcen frei werden durch die Nutzung von Synergien. Es ist aber grundsätzlich vorgesehen, dass diese Ressourcen eben dazu dienen sollten, diesen Auftrag mindestens zu halten und unsere Stellung mindestens zu halten.
Dieser Prozess läuft nun unter dem Namen Konvergenz an, aber es ist eben, wie Sie selber erwähnt haben, keine volle Konvergenz. Also Radio bleibt Radio, Fernsehen bleibt Fernsehen, Internet bleibt Internet. Warum wurde nicht über eine völlige Zusammenlegung aller Medien und einen völligen Neuaufbau auf der grünen Wiese diskutiert?
Es ist eine völlig falsche Vorstellung zu meinen, dass jetzt alles verschmolzen wird und dass alles gleich tönen wird und alles gleich aussehen wird. Es wird sicher eine verstärkte Zusammenarbeit stattfinden in verschiedenen Bereichen, Jugend, Kultur, sicher auch in der Information und im Sport. Wir werden in Zukunft, zumindest sind das die Erfahrungen, die man im Ausland gemacht hat, mit diesen Neustrukturierungen der Prozesse, der Strukturen und auch der Arbeitsweisen, dass wir am Schluss mehr Qualität haben, der Output konnte gesteigert werden und interessanterweise eine Frage, die mich persönlich sehr stark beschäftigt hat, auch vielfältiger Angebote hatte als früher.
Vielleicht noch kurz zu einer Befürchtung, die vor allem beim Schweizer Radio natürlich kursiert. Das Schweizer Fernsehen könnte als stärkeres, als aufwendiger gemacht, als Medium, das auch viel mehr Leute beschäftigt, die in diesem Konvergenzprojekt dominieren. Sie sagen nun, es soll kein Medium das andere dominieren. Was heißt das?
Ja, das war eigentlich eine Prämisse, die wir von Anfang an aufgestellt haben. Die ist eigentlich vom ersten Tag an in diesem Bericht bereits gestanden. Das hat eine ganze Reihe von Konsequenzen. Also eine sicher einmal, dass wir den Informationsstandort Radio jetzt nicht verändern, dass es vermutlich nicht zu einem Chefredaktor kommt, sondern bei zwei Chefredaktoren bleibt, dass in den Projekten ausdrücklich ausgewiesen werden muss, was man unternimmt, damit das Radio nicht durch das Fernsehen dominiert wird. Wobei, es geht mir hier eigentlich weniger um die interne Frage. Das ist für das Publikum eigentlich nicht so entscheidend. Was wir halten wollen, ist diese Qualität vom Radio, die Vielfalt des Radios, die Reichhaltigkeit, genauso wie beim Fernsehen. Also ich meine, man darf jetzt auch nicht so tun, als ob einfach das Radio einfach die Qualität darstellt in der SRG Idesuisse und das Fernsehen die Unqualität. Ich meine, damit würde man dem Fernsehen und vor allem auch den Menschen, die beim Fernsehen arbeiten, ein großes Unrecht zufügen. Da wäre ich nicht bereit, das in dieser vereinfachten, etwas stammtischartigen Art und Weise abzuhandeln.
Sagt SRG-Generaldirektor Armin Walpen. Die Fragen gestellt hat Klaus Bonanomi. Linz, Stahl- und Chemiestadt an der Donau, drittgrößte Stadt Österreichs, 190.000 Einwohner. Linz ist in diesem Jahr auch Kulturstadt, europäische Kulturhauptstadt. Um die Stadt fit zu trimmen zur Hochburg der schönen Künste, hat man 360 Millionen Franken in die Bauten für Linz 09 gesteckt und für Theater, Musik und Ausstellungen nochmals 75 Millionen bereitgestellt. Aber es regt sich Kritik bei lokalen Kunstschaffenden. Zwar finde viel Kultur statt, in Linz, aber nicht aus Linz. Joe Schelbert berichtet.
Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser Veranstaltung im Kettersalon.
Podiumsdiskussionen, Skulpturen, Parks, Filmreihen, Lichtinstallationen, Bilderausstellungen, Theater, Musik in der Stadt wie die allabendlichen Bläserkonzerte auf dem Stadtturm. Oder die Lesungen bekannter Autoren oder wie hier von Unbekannten, die erstmals sich der Öffentlichkeit stellen.
Ich bin bereit, damit mir Gedanken darüber zu machen, wie mein Leben ausgefüllter, schöner, unbeschwerlicher, aufregender sein könnte.
So viel Kultur hatte Linz, die Stadt zwischen Salzburg und Wien, an der man meist vorbeifährt, noch nie geboten. Und das Angebot wird angenommen von Einheimischen und Auswärtigen, wie Walter Putschögel, der kaufmännische Direktor von Linz 09, stolz feststellt.
Touristisch gesehen ist das durchaus so angelaufen, wie von uns erwartet. Wir haben alleine zur Eröffnung selbst erwartet 40.000 bis 50.000 Leute, 130.000 waren da. Das Gros der Vorstellungen war ausverkauft. Also das hat uns auch gezeigt, dass die Bewerbung richtig ist. Ich weiß nicht, ob Sie das Bild gesehen haben. Das Haus Elektroniker Center bei der Eröffnung, 12.500 Leute haben das Haus gestürmt, als ob es irgendetwas gibt, also wie Essensmarken. So etwas habe ich noch nie gesehen in Linz, ja.
Kultur in Linz, das sei ja schön und gut, aber Kultur aus Linz finde kaum statt, meint dazu Harald Gebhartl, Urlinzer, erfolgreicher Theatermacher und vehementer Kritiker der Linz 09 Direktion.
Sie machen einfach, was sie wollen, kaufen ein, was sie wollen, nehmen aber, denke ich, keine Rücksicht auf die Stadt an sich, auf die Kunst- und Kulturstruktur der Stadt. Also ich sehe sehr wenig aus der Eigenschaft, aus dem Charakter, aus der Seele dieser Stadt heraus.
Kultur aus Linz finde sehr wohl statt, meint dagegen der künstlerische Leiter von Linz 09, Martin Heller, nur habe die freie Szene nicht automatisch Startplätze. Er wolle den Linzern auch das andere bieten und davon könne die freie Szene auch etwas lernen.
Ich habe klar zum Ausdruck gebracht, dass ich die freie Szene hier interessant finde, aber jetzt keinen Grund sehe, sie zu überschätzen. Wir bringen dieser freien Szene Produktionen von außen, die ja auch die Aufgabe haben, den Gang der Dinge aufzubrechen. Und da können wir nun mal ein Jahr uns auch umhören und umsehen. Wir müssen nicht zwanghaft weiter produzieren, sondern können auch aufsaugen für die Jahre danach.
Mit solchen Aussagen macht sich der Intendant wenig Freunde. Ein Teil der freien Szene hat deshalb mit Linz 09 gebrochen, aber noch mehr fürchtet sie die Zeit danach, wo Kultur nicht mehr so gefragt, weil kein Geld mehr vorhanden sein wird.
Im Vorfeld wurde immer gesagt, das muss Nachhaltigkeit haben, was da in Linz passiert. Es werden Schulden überbleiben und dann wird es der freien Szene noch schlechter gehen. Das könnte man als nachhaltig betrachten, ja.
Aber die Macher von Linz 09 sind überzeugt, dass mit dem Kulturjahr, diesem Ausbruch aus der Provinz, die Stadt, ihre Kunstschaffenden und ihre Bewohner profitieren und dass davon auch künftig etwas bleibt.
Die Leute sollen sie in guter Erinnerung behalten. Ich hätte gerne, es wäre mehr Internationalität in der Stadt. Und ich würde mich freuen, wenn es mehr Eigeninitiative gäbe.
Für ein Fazit ist es im März des Kulturjahres wohl noch zu früh. Aber eines ist schon jetzt klar, noch nie wurde in Linz so heftig um Kultur gestritten. Und mehr kann man sich ja gar nicht wünschen.
Joe Schelbert. Von heute an ist übrigens auch die Schweiz in Linz ein Thema. Während 6 Wochen widmet sich Linz mit Veranstaltungen und Projekten 3 Nicht-EU-Ländern, der Schweiz, Norwegen und der Türkei.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.